Mein Thema heute, Altlasten, Kickstart. Es soll losgehen im neuen Jahr 2018. Und die Frage ist, was sind da eigentlich für Sachen, die uns abhalten können? Vor allen Dingen abhalten können in unserem Weg als Christen, die uns daran hindern, wirklich mit Gott, mit Jesus durchzustarten und seine Mitarbeiter in seiner großartigen Mission zu sein. Altlasten, das finde ich auch total so ohne Altlasten attraktiv, wenn ich von der Weihnachtszeit herkomme und mancher Spekulatius sich in meinem Bauch zu etwas anderem verwandelt hat oder auf meinen Hüften. Aber es geht hier wirklich um diese Altlasten, Dinge, die uns hindern, unseren Weg mit Gott zu leben, das Potenzial Gottes in unserem Leben zu entfalten. Altlasten, die unser Gewissen beschweren, Altlasten, die dem Teufel erlauben, es möglich machen, uns anzuklagen, die Munition liefern, uns fertig zu machen. Und die uns einfach so zu Boden ziehen, dass wir uns nicht im Glauben und in Freude und in Vertrauen und in Liebe aufrichten können und die Menschen Gottes sein können, die wir eigentlich sein wollen und die wir sein sollen, weil Gott uns dazu gerufen hat. Der Text, den das Vorbereitungsteam mir gegeben hat, steht in einem Buch des Neuen Testamentes, das an Christen mit jüdischem Hintergrund geschrieben wurde. Er ist bekannt als der Hebräerbrief. Er ist eine Ermutigung und eine Herausforderung an diese Leute damals, diese Judenchristen damals, nicht von ihrem Weg mit Jesus abzuweichen. Der Druck damals war ganz stark auf ihn. Da war ein starker Druck aus ihrer Nation heraus, dass sie einfach mitmachten, auch im Aufstand gegen die Römer, dass sie sich genau anpassen an die jüdische Mehrheitsmeinung. Diese nationalistischen Strömungen im jüdischen Volk, die sind in zwei großen Kriegen und Aufständen gegen die Römer so rausgekommen. Einmal in diesem jüdischen Krieg, der dann zur Zerstörung des Tempels führte, im Jahre 66 bis 70 und dann nochmal ein paar Jahrzehnte später unter dem Bar Kochba. Und die Leute unter dem jüdischen Volk, die Juden waren aber Jesus als ihren Messias anerkannt, weil sie gemerkt hatten, Jesus, das ist die Tür, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus der auf den es ankommt. Die waren total unter Druck, diesen Glauben an Jesus hinter sich zu lassen und sich ganz wieder anzupassen an das, was damals die Mehrheit glaubte. Und aus dieser Situation spricht der Schreiber des Hebräerbriefs und sagt, ich möchte euch ermutigen, eure Lasten abzulegen und auf Jesus zu schauen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Also den, mit dem es angefangen hat, dass wir überhaupt glauben können. Und der dafür garantiert, dass wir am Ende bei Gott sind. Dass wir diesen Weg des Glaubens durchhalten bis zum Ziel. Und immer wieder spricht er über dieses Thema. Und die erste Folie hat diesen kleinen Textabschnitt. Lasst euch darauf ein, er kommt zwei, dreimal, sodass ihr euch ein bisschen hereinfinden könnt. Weil wir einen großen Hohenpriester haben, der die Himmelswelten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an unserem Glaubensbekenntnis festhalten. Denn er, der oberste Priester, den wir haben, ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Er hat die Versuchung erlebt, ganz genauso wie wir. Doch dabei gibt es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Lasst uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. So wird dann die Hilfe gerade zur richtigen Zeit kommen. Eine großartige Zusage, Jesus, der Hohepriester, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Messias, Jesus, der Erlöser, er ist unser Freund und er versteht uns. Und er versteht uns auch, und das ist das Besondere hier in diesem Abschnitt im Hebräerbrief, er versteht uns auch in unseren Versuchungen. Er versteht uns auch in unseren Schwächen. Er versteht uns auch in unserer Sünde, in unserer Schuldhaftigkeit. Ja, er ist ganz Mensch geworden, wie wir. Das feiern wir ja an Weihnachten. Und deswegen versteht er uns. Und weil er uns versteht, kann er uns helfen. Und deshalb ist es eine ganz großartige Zusage, dass Jesus da ist. Alleine würden wir das nie schaffen. Alleine würden wir irgendwann abbiegen vom Weg. Würden wir irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Aber weil Jesus da ist, deshalb können wir weitermachen in seiner Kraft. Wenn du mal nachdenkst, wenn ich mal nachdenke über die Dinge in meinem Leben, über das, was mich hindert, wirklich mit Jesus weiterzugehen, dann sind das oft so innere Einstellungen. Das sind Sachen wie Stolz oder Streitsucht, Rechthaberei, manchmal vielleicht Gier, Neid, der andere hat mehr, dem geht's besser, Bitterkeit, Bosheit, vieles mehr. In der Bibel gibt es an verschiedenen Stellen sogenannte Lasterkataloge, so haben wir das in der Theologie gelernt, dass man das so nennt. Also Aufzählungen von Dingen, die negativ sind, Aufzählungen von Sünden, von Schuld, von schlechten Eigenschaften, von schlechten Einstellungen. Diese Laster, und das ist jetzt das Wichtige für uns heute Abend, diese Laster, diese Sünden, diese falschen Einstellungen und Handlungen, die sich bei uns immer wieder einschleichen, sind gleichzeitig auch Lasten. Sie sind Lasten, die uns niederziehen, nach unten ziehen. Sie belasten uns selbst. Ich habe jetzt die Lasten, über die ich heute Abend sprechen möchte und von denen ich glaube, dass sie vielleicht manche Einzelne, aber vielleicht auch viele von euch betreffen, weil sie auch mich betreffen und weil sie in der Seelsorge immer wieder herauskommen, in drei Bereiche zusammengefasst. Drei Bereiche, und ich bete, dass Gottes Geist zu dir redet und dich ermutigt in dem Bereich, in dem es für dich heute Abend dran ist, eine Ermutigung von Gott zu bekommen. Drei Altlasten auf unserer Seele, über die ich reden möchte. Die erste Last ist die Schuld. Die Schuld ist das, was wir willentlich, wissentlich oder manchmal auch unwillentlich, aber dennoch real tun, das gegen Gottes Gebot, gegen Gottes Willen, gegen den Frieden mit Gott, gegen den Frieden mit unserem Nächsten steht. Diese Schuld ist real. Diese Schuld, so sagt die Bibel, auch wenn es sehr unbequem ist, sie trennt uns wirklich von Gott. Unsere Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Das hässliche Wort, das ich im Streit sage zu einem anderen. Das, was ich lüge, das, was ich vielleicht auch an Falschinformationen, an Verleumdung über jemand anderen sage, das ist echte Schuld. Und wenn ich in mein Herz schaue, dann finde ich sehr viel, immer wieder, obwohl ich mich bemühe und als Christ leben möchte, immer wieder finde ich solche Dinge, die ich als Schuld benennen möchte und benennen muss, wo ich sagen muss, ich habe gegen Gottes Gebot und gegen Gottes Willen gehandelt. Und da brauche ich Umkehr. Da ist es notwendig, dass ich wie der verlorene Sohn damals zurück zum Vater läuft und sage, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Dass ich mich dazu stelle und sage, ja, das habe ich verbockt. Ja, da habe ich gelogen. Ja, da habe ich negativ über jemanden geredet. Ja, da habe ich gedisst. Ja, da habe ich hässliche und hasserfüllte Gedanken in meinem Herzen gehabt. Dieses Eingeständnis der Schuld, diese Umkehr ist notwendig. Weil Sünde nicht nur ein Gefühl ist, Schuld ist nicht nur irgendwie, ja, man hat irgendwie einen kleinen Fehler gemacht, sondern es ist eine Wirklichkeit, die eine Macht gewinnen kann und entfalten kann in meinem Leben und in deinem Leben. Und allein kommen wir nicht raus. Und wir merken das ganz besonders, wenn wir mit einer Lieblingssünde kämpfen, dass unsere moralischen Anstrengungen und unsere guten Vorsätze nicht reichen. Die können uns nicht wirklich helfen, weil die Sünde in uns eingewurzelt ist, so sagt es Paulus einmal. Sie hat eine Wurzel in uns. Und wir brauchen Errettung, Erlösung, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Erneuerung, wir brauchen Hilfe und Heil und Heilung. Deshalb gab es damals im Tempel diesen Brandopferaltar. Und der Hohepriester ist einmal im Jahr stellvertretend für das ganze Volk, für deren Sünde und für seine Sünde, für deren Schuld und seine Schuld, mit einem Becher voll Blut und mit so oder einer Schale voll Blut und mit solchen Isopbüscheln in das Allerheiligste gegangen und hat gebetet am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, um die Vergebung der Schuld seines Lebens und der Schuld des ganzen Volkes. Und er hat das Blut draufgesprengt. Aber jedes Jahr musste dieses Ritual erneuert werden. Und dadurch wussten sie letztlich, dass auch dieses Ritual ihnen nicht wirklich letztlich die Schuld vergeben konnte. Und jetzt sagt uns der Hebräerbrief, dass Jesus, der wirkliche Hohepriester, der wirkliche oberste Priester, gekommen ist mit seinem eigenen Blut, mit dem Blut, das er am Kreuz dort auf dem Hügel Golgatha vergossen hat. Und dass er jetzt ein für alle Mal die Frage der Schuld unseres Lebens löst, weil jetzt die Vergebung wirklich und unumkehrbar da ist. Jesus ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und so werden wir von unserer Schuld befreit. Nicht indem wir sie abschütteln, sagen, ach, das bisschen Schuld ist ja nicht so schlimm. Nicht indem wir sie verneinen und sagen, ach, ist doch okay, heutzutage ist das doch alles gar nicht mehr so. Sondern indem wir sie zu Jesus bringen, indem wir sie bekennen. Das ist auch die Gelegenheit nachher, wenn wir all das symbolisch ablegen hier vorne im Altarraum. Und im persönlichen Gebet oder vielleicht sogar vor einem anderen, einem der Gebetsmitarbeiter, unsere Schuld bekennen. Weil die Bibel eine Verheißung legt auf das Bekenntnis der Schuld. Sie sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht anders. Wenn wir sie aber bekennen, ist Gott treu und gerecht, um Jesu willen, um seines Todes am Kreuz willen, wo wir die Treue und die Gerechtigkeit Gottes sehen, seine Gnade und seine Wahrheit erleben, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so kommt dieser verlorene Sohn in der Geschichte von Jesus nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Das ist die Frage der Schuld, aber dann gibt es noch eine weitere Frage, und das ist die Frage der Scham, der Beschämung. Das belastet uns auch häufig, dass wir merken, ja, ich tue das immer wieder. Ich habe so ein hohes Bild von mir, aber dann merke ich, das stimmt ja gar nicht. Ich schäme mich, ich werde vielleicht auch von anderen beschämt. Das Wissen, dass ich schuldig geworden bin, das Wissen, ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein will und ich kann mich deshalb nicht selbst annehmen. Das ist das, was ich mit Scham, mit Beschämung meine. Und das sagt auch der verlorene Sohn, der zurückkehrt zum Vater, der Weggelaufene, der jetzt wieder den Weg nach Hause sucht, nachdem er völlig am Ende war. In Lukas 15 kann man das nachlesen. Da sagt er, Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Das ist diese Scham. Vater, ich darf eigentlich gar nicht mein Gesicht erheben, ich darf dich eigentlich gar nicht angucken. Weil ich bin nicht wert. Ich habe es immer wieder und immer wieder und immer wieder getan Und ich bin in mir so, wie es eigentlich nicht richtig ist. Vater, ich bin beschämt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Und das Dritte, was mit Schuld und mit Scham häufig auch noch verbunden ist, ist das, was ich hier Schande nenne, nämlich dass andere über dich und über mich mit negativ reden und dass sie mit den Fingern zeigen. Alle sehen, was für ein Versager ich bin. Und sie zeigen mit den Fingern auf mich. Auch das hat der verlorene Sohn bei seiner Heimkehr erfahren, weil der ältere Bruder kam und sagt zum Vater, er will nicht reinkommen zu der Party, der Wiederkommensparty, der ältere Bruder, und sagt, dieser dein Sohn, der sein Geld mit den Huren verprasst hat, der kommt jetzt wieder zurück und das ist alles okay oder was? Und er zeigt mit dem Finger auf seinen jüngeren Bruder. Und ich denke, vielleicht kennst du auch etwas davon, nicht nur von der Schuld, von der du weißt, dass sie in deinem Leben ist, und von der Scham, die in dir ist, sondern auch von der Schande, die andere über dich sprechen, wo andere dich beschimpfen, dich verleumden. Schuld, Scham und Schande. Gegen diese drei Dinge steht die mutmachende Botschaft unseres Abschnitts. Weil wir also einen großen Oberstpriester haben, der die Welt, Himmelswelten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an unserem Glaubensbekenntnis festhalten. Denn er, der oberste Priester, den wir haben, ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Er hat die Versuchung erlebt, ganz genauso wie wir. Doch dabei gibt es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Lass uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können, so wird die Hilfe gerade zur richtigen Zeit kommen. Das ist die wunderbare, die erstaunliche Botschaft, dass Jesus uns versteht, dass Jesus mich versteht, dass Jesus dich versteht. Und dass er nicht gegen dich steht in deiner Schuld und Beschämung und der Schande, sondern dass er auf deiner Seite steht und sich vor dich stellt und bergend um dich stellt und die Schuld trägt und die Scham auf sich nimmt und die Schande von dir abhält, weil er sie auf sich selbst nimmt. Deshalb, so sagt es hier der Hebräerbrief, dürfen wir mit großer Zuversicht zum Gnadenthron kommen. Was ist denn dieser Gnadenthron? Der Gnadenthron stand damals im allerheiligsten Tempel. Heute ist dieser Tempel nicht mehr da. Aber dieser Gnadenthron steht da in der Himmelswelt Gottes. Und wenn wir zu Jesus kommen im Gebet und im Bekenntnis und im Vertrauen, dann sind wir an diesem Gnadenthron. Weil das ist da, wo Jesus ist. Das ist das Kreuz. Das ist der Ort der Vergebung. Das ist der Ort der Versöhnung. Das ist der Ort des Friedens. Schuld und Scham und Sünde und Schande können und sollen uns nicht mehr von ihm trennen. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Hier steht's: hinzutreten mit Zuversicht. Nicht weglaufen, das ist ja unsere normale Reaktion. Uns verstecken, so wie Adam und Eva, die sich verbargen, als sie merken, dass sie schuldig geworden sind. Damals im Paradies. Nein, hin zu ihm und sagen, Herr, du siehst, wie ich bin, voller Schuld. Und ich schäme mich und die anderen, die zeigen auch mit Fingern auf mich. Aber ich komme zu dir. Und dann, wenn wir bei ihm sind, nehmen wir es an und wir danken ihm. Das ist das, was Jesus dir schenkt. Für deine Schuld sagt er, du, alles ist vergeben. Alles ist vergeben. Und du kannst das sagen, du kannst das auch heute Abend beim Gebet jemand anderen dir zusprechen lassen. Im Namen von Jesus sage ich dir, deine Schuld ist dir vergeben. Das werden die Beter dir sagen. Sie werden sagen, ich spreche dir zu, im Namen von Jesus, egal was deine Schuld ist, sie ist dir vergeben um Jesu Willen. Und das, was dann unsere Schande betrifft, unsere Scham betrifft, da sagt Jesus zu dir, du bist unendlich geliebt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du bist unendlich geliebt. Du magst dich selbst ablehnen, du magst dich selbst nicht lieben können, aber du bist unendlich geliebt von mir, von Jesus, von deinem Gott. Und bei der Schande, wo andere dich fertig machen wollen, da darfst du wissen, Jesus schenkt dir seine Nähe, er nimmt dich in seine Arme und er schützt dich. Und deswegen heute Abend, jetzt gleich in der Anbetungszeit, in der Gebetszeit, dass wir Altlasten benennen, zu Jesus bringen. Dort sind einige Steine vorne in diesem Korb am Altar. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du Mitarbeiter bist oder wenn du denkst, ah, was denken die anderen denn jetzt über mich? Wenn Jesus in dein Herz heute Abend gesprochen hat, dass du reingehst und das einfach symbolisch tust und diesen Stein dahin legst und ihn zu Jesus bringst, als ein Symbol für die Lasten, sei es Schuld, sei es Scham, sei es Schande, sei es egal, was es sein mag, zu ihm legst und hinlegst und dann, wenn du möchtest, noch zu einem der Beterinnen oder Beter auf der beiden Seiten gehst und sagst, ich möchte einfach nochmal von dir den Zuspruch der Vergebung, des Frieden Gottes hören und empfangen. Und dann wird der Beter dir ein Kreuz auf deine Stirn zeichnen. Und die Beterin wird zu dir sagen, im Namen Jesu sage ich dir, deine Schuld ist dir vergeben. Vielleicht ist es hilfreich, dass du da auch deine Schuld nochmal nennst. Dann empfehle ich dir, dass du einen Menschen deines Vertrauens suchst und vielleicht, dass die Frauen zu Frauen gehen, die Männer zu Männern gehen, egal was es jetzt ist. Aber dass du so dann das auch aussprichst. Das Wesentliche ist, dass du es vor Gott bringst. Weil Gott der ist, der dir vergibt. Nicht der Mensch, aber der Mensch kann der Bruder und die Schwester, wir können dir zusagen im Namen Jesus. Jesu, deine Schuld ist dir vergeben. Also die Einladung dazu. Nicht das Bekenntnis, vergib nicht diese symbolische Handlung, sondern Jesus ist es. Er ist der ewige Hohepriester. Bei dem kannst du am Anfang dieses Jahres, heute ist schon der 18. Januar, aber auch an jedem anderen Tag deines Lebens deine Lasten abgeben. Denn seine Zusage steht fest. Ich bin für dich. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da am Kreuz gestorben. Ich bin für dich da am Kreuz gestorben und ich lebe heute für dich und mit dir. Herr, wir danken dir, dass du uns dieses große Geschenk gibst, die Zusage deiner Liebe und Treue und Barmherzigkeit, die Zusage deiner Gnade, dass alle Schuld vergeben ist und alle Scham und Schande uns nicht mehr einengen dürfen und nicht mehr belasten dürfen, weil du uns birgst in deinem Schutz. Danke, Jesus, dafür. Und lass uns das jetzt erleben. Komm, Heiliger Geist, und wirke in dieser Kirche und in unseren Herzen, dass wir heute nicht mit Lasten wieder rausgehen, sondern sie bei dir abgeben können. Und mit neuer Kraft und Freude und Zuversicht und mit Frieden unseren Weg weitergehen können. Danke dafür.